Wir wollen uns heute stellen unter das zweite und dritte Sendschreiben. Und das finden wir in Offenbarung Kapitel 2. Offenbarung Kapitel 2, und zwar die Verse 8 bis 17. Das ist einmal das Sendschreiben an die Gemeinde von Smyrna und dann an die Gemeinde von Pergamon. Offenbarung Kapitel 2, und ich lese ab Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe: Das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast. Auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tu Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben, und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Zunächst zur Gemeinde in Smyrna. Ich habe sie überschrieben, diese Verse, also 8 bis 11, Leidende, arm und doch reich. Leidende, arm und doch reich. Es gibt 2 Gemeinden von den 7, in denen Jesus keinen Tadel ausspricht. Das eine ist hier die Gemeinde in Smyrna und das andere ist die Gemeinde in Philadelphia. Smyrna, das ist, wenn ihr das auf der Karte sucht heute, das heutige Izmir. Der Name der Stadt erinnert an Trauer, an Myrrhe, daher hängt es zusammen. Myrrhe verwendete man damals bei der Einbalsamierung von Leichen. Wir lesen das etwa im Johannesevangelium Kapitel 19, dass man auch auf Jesus Myrrhe legte, eines der Gewürze, die auf ihn lagen. Der Sinn ist ganz einfach, dass es nicht so, ich sag mal, stank, der Zersetzungs- und Verwesungsprozess. Smyrna war damals eine ziemlich bedeutende Stadt. Einmal bildete sie sich sehr viel ein auf ihre Vergangenheit. Der erste, so sagt man wohl, griechische Dichter, Homer, vielleicht schon mal gehört, der hat Troja oder die Ilias geschrieben und dann die Odyssee, also über die Irrfahrten des Odysseus. Dieser Dichter Homer soll in Smyrna gestorben sein und da waren die Leute ziemlich stolz drauf. Aber sie waren auch stolz darauf, dass sie sich immer mit den richtigen Leuten, ich sag mal, verbündet hatten. Also immer bei der richtigen Partei waren und deswegen relativ selten und relativ wenig auch zerstört wurden. Und man baute dann auch etwas später, etwas früher schon, also im Jahr 195 vor Christi Geburt, da hatten die Römer diesen Teil schon, unter ihrer Kontrolle oder unter ihren Einfluss gebracht, so muss man es sagen, richtig Kontrolle noch nicht. Aber schon damals baute Smyrna einen Tempel zur Ehre von Rom. Die sahen schon, das sind die nächste Weltmacht. Und da waren sie also ganz stolz darauf, dass sie also die Ersten waren, die schon an Rom sozusagen gedacht hatten und ihre Loyalität zu Rom gezeigt hatten. Wenn wir uns hier dieses Sendschreiben an die Gemeinde von Smyrna oder dem heutigen Izmir anschauen, dann fällt ja eins auf, es ist voller Gegensätze, voller Spannungen. Die Christen, sie sind arm und dann führt hinzugefügt, aber doch reich. Ihr Lieben, in dieser Spannung vollzieht sich immer das christliche Leben, hier auf dieser Erde. Vielleicht am deutlichsten wird das einmal bei dem, was der Apostel Paulus schreibt. Lasst uns das einmal aufschlagen im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, wenn er über Diener Gottes spricht, über Leute, die das Wort Gottes verkündigen, aber es gilt auch für jeden anderen Christen. 2. Korinther, Kapitel 6. Da schreibt er, ich lese mal ab Vers 3, 2. Korinther Kapitel 6, ab Vers 3. Nochmal zum Hintergrund, im 2. Korintherbrief, auch schon im 1., muss Paulus sich permanent rechtfertigen, dass es ihn gibt, dass er Apostel ist, dass er in dieser Gemeinde Autorität hat. Ja? Es waren andere Leute da, die hatten die Autorität und der Paulus, der kann sowieso nicht reden und eigentlich ist er auf der Skala der Beliebtheit ziemlich weit unten, also ist nicht so viel her mit ihm. Und dann sagt Paulus Folgendes, 2. Korinther 6, Vers 3. Er spricht ja von wir, zieht alle Mitarbeiter zusammen und sagt, wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. Jetzt kommt's. Was heißt das in allem? Jetzt führt Paulus das aus. In viel standhaftem Ausharren. In Bedrängnissen. In Nöten. In Ängsten. Unter Schlägen. In Gefängnissen. In Unruhen. In Mühen. In Wachen. Im Fasten. In Keuschheit. In Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und Linken oder zur Rechten und Linken. Also sie haben sowohl zu schlagen gegen die Gesetzlichkeit als auch gegen die Gesetzlosigkeit. Unter Ehre und Schande, jetzt kommt's, bei böser und guter Nachrede. Mal quatschen die einen so über uns, mal anders. Als Verführer, als sogenannte Verführer und doch wahrhaftig. Als Unbekannte und doch wohlbekannt. Als Sterbende und siehe, wir leben. Als Gezüchtigte und doch nicht getötet. Als Betrübte, aber immer fröhlich. Als Arme, die doch viele reich machen. Als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Das ist die Kernspannung eines Christen, die sich am besten wohl in dieser Aussage zusammenfassen lässt als Sterbende und siehe, wir leben. Spannung. Und so ähnlich vollzieht es sich auch hier in Offenbarung Kapitel 2. Smyrna, eine Gemeinde, die arm ist und doch reich. Wenn ihr euch noch erinnert, wir hatten im Blick auf die Gemeinde von Ephesus geschrieben, also die erste Gemeinde, das war eine Gemeinde, ich sag mal, die durchschnittlich war. Ja? Normale Situation, nicht? Man war gegen Irrlehre, aber die erste Liebe, die war so langsam schon erloschen. Es war ziemlich konventionell in dieser Gemeinde. Ganz anders hier in Smyrna. In dieser Gemeinde war Verfolgung, war Martyrium. Das sind Zeiten, die immer wieder, auch die Zeiten der ruhigen Entwicklung einer Gemeinde unterbrechen müssen. Auch in der Kirchengeschichte gab es das immer wieder. Und zwar ganz einfach, das ist interessant, um das Leben der Gemeinde, der Christenheit, ich sag mal, am Leben zu erhalten. Denn nichts ist so schlimm als Eintönigkeit, als Konventionalität. Als wenn alles so seinen Gang geht und als wenn wir alles eben selbstverständlich nehmen. Und dieser Gemeinde sagt Gott zunächst das Gleiche wie der Gemeinde von Ephesus. Und das ist das Wort ich weiß oder ich kenne. Vers 9. Ich weiß, ich kenne. Und ihr Lieben, dieses Wort, das klingt aus der Ewigkeit. Schüler sind stolz darauf, wenn sie mal etwas wissen oder im Kindergottesdienst oder was auch immer. Aber hier weiß Gott um uns. Hier weiß der auferstandene Herr von uns. Und das ist gut. Er weiß genau, wie es uns geht. Und wie die Situation ist, in der wir uns befinden. Und viel mächtiger. Darum klingt hier dieses Ich weiß und entfaltet seine tröstende Kraft. Stellt euch vor, wenn es in eurem Leben tief runtergeht, ist es dann nicht ein Trost zu wissen, Gott weiß, Herr, du weißt darum? Was heißt denn das, dass Gott weiß, dass Gott von mir weiß? Das heißt nicht nur, dass er es zur Kenntnis nimmt und sagt, ach nein, interessant, wie es dem geht, sondern es heißt, gemäß der Bibel, dass er alles mitträgt. Und er hat alles längst in seinen Plan eingeordnet. Und er geht selbst mitten durch alles hindurch. Und er weiß alles mit dem triumphierenden Wissen seiner Allmacht. Wie stellt sich der Herr hier vor in der Gemeinde von Ephesus? Ist uns das aufgefallen? Ich bin der Erste und der Letzte. Ich habe alles im Griff. Ich bin der Todüberwinder. Und das ist die Antwort auf alle Fragen, auf alle deine Fragen und auf alle deine Nöte. Alle. Und dieser Gemeinde, die leidet, der sagt der Herr, du bist reich. Aber dieser Reichtum ist verborgen vor den Blicken der Welt. Und es kann sogar sein, dass er manchmal verborgen ist vor unseren eigenen Blicken, dass wir das nicht erfassen. Deswegen sagt es Gott uns. Die frühe Gemeinde hatte, wenn wir es ganz grob fassen wollen, zwei Gegner. Das eine waren die Römer, der römische Staat. Da kommt noch einiges darüber in der Offenbarung, wir werden das noch sehen. Aber noch einen anderen, und das waren die Juden. Und mit denen begann es eigentlich. Hier in Smyrna gingen die Attacken nicht aus vom römischen Staat, sondern ganz offensichtlich von der Synagoge, von dem Judentum oder wie Paulus sie sehr häufig nennt in seinen Briefen, von der Beschneidung. Was ist bei solchen Leuten das Entscheidende? Das müssen wir verstehen. Ihr Lieben, es geht bei diesen Leuten darum, dass sie alles, was sie tun, in bester Absicht tun und in bester Überzeugung. Angriffe gegen Christen etwa, im Namen der eigenen Religion, im Namen irgendeiner Ideologie oder im Namen des Idealismus, das ist nicht einfach Gewaltanwendung. Nein, es ist das Gefährlichste deswegen, weil es hier nicht einfach darum geht, Menschen zu quälen, sondern es geht darum, dass man sich im Recht fühlt, dass man sich überlegen fühlt. Wenn ihr euch mal ein bisschen mit der römischen Geschichte beschäftigt, dann fällt es schon auf, dass es nicht die schlechtesten römischen Kaiser waren, also jetzt politisch gesehen die schlechtesten, die die schlimmsten Christenverfolgungen gemacht haben, sondern dass es eigentlich die waren, die interessiert waren am Zusammenhalt des Römischen Reiches. Im 2. Jahrhundert, Hadrian oder Marc Aurel. Oder dann im 3. Jahrhundert, die eigentlich die einzige wirklich über das gesamte Römische Reich, das ganze gesamte Römische Reich erfassende Christenverfolgung, also die war wirklich in sämtlichen Provinzen, die war von einem Kaiser Decius. Davor gab es viele Soldaten, die wurden einfach von ihrem Heer, das gerade mal das Stärkste war, dann auf das Schild gehoben und die nannte man eben die auch jetzt Cäsar und fand die ganz toll, bis der Nächste kam, also bis die meisten Truppen dann nicht mit dem einverstanden waren, da kam der Nächste dran. Das ging ziemlich drunter und drüber im 3. Jahrhundert schon. Aber da gab es dann einige, naja, die blinkten heraus, die wollten das Reich noch zusammenhalten. Und einer von denen war Decius. Aber er war auch der schlimmste Christenverfolger im gesamten Römischen Reich. Wo werden die Christen heute am meisten verfolgt? In islamischen Ländern. Und der Islam bildet sich ein, die überlegene Religion zu sein. Und deswegen fühlen sie sich berechtigt, Christen zu verfolgen, zu drangsalieren und auch zu foltern. Ich hatte mich jetzt mit einigen Sachen beschäftigt, was so im Iran alles los ist, gerade im Blick auf Christen. Das ist schlimm. Das ist furchtbar schlimm. Das ist nicht nur einfach, dass hier irgendwelche Leute gerne andere Leute sadistisch quälen, sondern das hat Methode. Und hier ging es aus von den Juden. Das lesen wir ja auch immer wieder in der Apostelgeschichte. Die Angriffe gegen die Christen von den Juden. Aber wie nennt sich hier die Heilige Schrift? Schaut mal hinein in Vers 9. Du bist aber reich und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sie sind eine Synagoge des Satans. Jede Religion, in der Christus nicht im Zentrum steht, ist eine Synagoge oder meinetwegen eine Moschee, nicht von dem höchsten Gott, mit dem wir eigentlich identisch sind oder mit dem das Christentum den gleichen Gott hat, sondern eine Synagoge des Satans. Das sage nicht ich, das sagt die Bibel. Sie waren es, die verleumderische Anklagen gegen die Christen verbreitete. Und übrigens, ein Großteil der Auseinandersetzung, etwa in den Briefen des Apostels Paulus, geht um die Frage, wer ist das wirkliche Volk Gottes? Wer sind die wirklichen Juden? Wer sind die wirklichen Beschnittenen? Schlagen wir nur mal zwei Bibelstellen dazu auf. Einmal aus dem Römerbrief, Römer Kapitel 2. Römer Kapitel 2. Da spricht er diese Leute direkt an in Rom. Ja, ihr müsst euch vorstellen, da war eine relativ kleine Gemeinde, aber die bestand aus Juden, Christen und Heidenchristen. Und dann war da eine gigantische Synode. Ja, Hunderttausende, so zählte man die Juden damals in Rom. Also es muss gigantisch gewesen sein. Die waren eine Bedrohung für den Kaiser und deswegen Claudius hatte die dann erstmal weggeschickt, hat gesagt, alles was jüdisch ist, raus aus Rom, ihr seid mir viel zu gefährlich und macht immer nur Trouble. Und in dieser Situation, dort in Rom, inzwischen waren die wieder alle zurückgekehrt, heißt es dann, ich lese mal ab Vers 17, Römer Kapitel 2 ab Vers 17. Siehe, du nennst dich einen Juden. Und du verlässt dich auf das Gesetz und du rühmst dich Gottes. Und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und du traust dir, ein Leiter der Blinden zu sein, also Blinden in Anführungsstrichen, so verstanden die Juden die Nationen, die Heiden, und ein Licht derer, die in der Finsternis sind, also die Heiden. Ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Nun also, du lehrst andere, dich selbst aber lehrst du nicht. Du verkündigst, man solle nicht stehlen und stiehlst selber. Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und brichst selbst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub. Du rühmst dich des Gesetzes und du verunehrst doch Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Die Beschneidung nämlich hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden. Und wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsbestimmungen des Gesetzes befolgt, wird ihm dann nicht seine Unbeschnittenheit als Beschneidung angerechnet werden? Also das mit jüdischen Ohren zu hören, war eine Provokation. Und wird nicht der von Natur Unbeschnittene, der das Gesetz erfüllt, dich richten, der du trotz Buchstabe und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist? Jetzt kommt's, Vers 28. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Also das mit jüdischen Ohren zu hören, das ist bis zum heutigen Tag nichts anderes als purer Antisemitismus. Aber das lesen wir im Neuen Testament. Nehmen wir noch eine Stelle aus dem Philipperbrief, Philipper Kapitel 3. Wenn ihr euch kurz zurückerinnert, aus der Apostelgeschichte, da kam Paulus ja nach Philippi, das war die erste Stadt auf europäischem Boden. Er predigte dort das Evangelium. Wo ging er hin? Es gab keine Synagoge in dieser Stadt. aber es gab wohl einige Juden da, aber die trafen sich dort am Fluss. Dort predigte er das Evangelium, einige kamen zum Glauben, unter anderem die Lydia. Und einige Zeit später dann spricht er über diese Gemeinde und zeigt die verschiedenen Angriffsflächen auf, mit denen sich die Gemeinde in Philippi auseinandersetzen musste. Und wir lesen jetzt mal Philippa Kapitel 3, Abvers 1. Ich beginne mal ab Vers 1 zu lesen, wichtig ist dann Vers 2. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Jetzt sagt Paulus einen merkwürdigen Satz. Habt Acht auf die Hunde. Habt Acht auf die bösen Arbeiter. Habt Acht auf die Zerschneidung. Habt Acht auf die Hunde, das heißt nicht, pass auf, bissiger Hund oder sowas, sondern die Hunde war damals ein feststehender Begriff für die Heiden, für die Nichtchristen, also die aus heidnischem Hintergrund kommen. Das waren die Hunde, so nannte man sie im Judentum. Das waren die ersten. Zweitens, die bösen Arbeiter, ist klar, die in der Gemeinde Wühlarbeit machten. Und dann das Dritte, wie nennt Paulus sie? Er denkt natürlich hier an die Beschneidung, aber er nennt sie Zerschneidung. Und dann weiter Vers 3. Denn wir, sagt Paulus, also wir Christen, sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meinte, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Und dann zählt er auf, beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin und so weiter und so weiter. Also alles, worauf Juden stolz sein konnten. Aber Paulus nennt sie hier die Zerschneidung im Unterschied zu denen, die im Geist beschnitten sind. Und das sind die, das, wenn wir weiterlesen, ist das deutlich, sind die, die Christus erkannt haben und die dahin jagen, immer mehr Christus zu erkennen. Immer mehr ihn, Christus, zu erkennen. Herr, wer bist du noch? Darum geht es. Die sich Juden nennen, kehren wir zurück zur Offenbarung 2, Vers 9. Die sich Juden nennen, sind es nicht, sondern eine Synagoge Satans. Das können wir übrigens immer wieder lesen. Ich denke jetzt auch an Thessaloniki. Ich glaube, wir hatten das letztes Mal schon ganz kurz gehabt. In Apostelgeschichte 17 wird von der Gemeinde in Thessaloniki gesprochen. Und dann spricht Paulus darüber noch einmal im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Und er sagt, ihr Brüder und Schwestern in Thessaloniki, ihr seid Genossen geworden der Christen, die es in Judäa gibt. Warum? Inwiefern? Nun, weil ihr ebenfalls von den Juden verfolgt werdet. Und hier auch in der Gemeinde von Smyrna, sie seien Juden, behaupten es und sind es in Wahrheit nicht. Übrigens auch der Begriff Israel ist nicht ein ethnischer Begriff in der Bibel, sondern er ist vor allem und in erster Linie ein Würdebegriff. Ja, lest mal, wir können es jetzt nicht alles aufschlagen, aber auch im Alten Testament, Jesaja 48, wer ist Israel? Das sind die, die Gott nachfolgen, die nach Gott fragen, die Gott suchen. Und deswegen kann die Heilige Schrift auch, oder gerade das Neue Testament, viele Begriffe, die im Alten Testament auf das einstige Volk Israel, also die von den Erzvätern abstammten, tatsächlich fleischlich verwendet worden sind, nämlich ihr sollt ein heiliges Volk von Priestern sein, ihr sollt eine heilige Nation sein. All diese Begriffe nimmt der Apostel Petrus und bezieht sie auf die Gemeinde jetzt. Schlagen wir es mal auf ruhig. 1. Petrus Kapitel 2, 1. Petrus 2, die Verse 9 und 10. 1. Petrus 2, die Verse 9 und 10. Aber ihr Lieben, wir werden auf dieses Problem noch immer und immer wiederkommen. Ja? Heute wird gerne verkündet, das waren übrigens Begriffe, ich weiß nicht, ob euch das klar ist, das sind Begriffe, die aus dem römischen Katholizismus kommen, vom Vatikanum II, wenn erklärt wird, die Juden, das sei der nie gekündigte Bund oder das sind die älteren Brüder und die müssen wir auch schätzen und ehren. Das sind alles Begriffe, die aus dem Zweiten Vatikanum kommen. Ja, das weiß man nur heute nicht, aber man übernimmt sie im Evangelikalismus, als wenn es das Herrlichste und das Wunderbarste ist. Und ich kann euch vielleicht noch mal ein bisschen erzählen über den Hintergrund dieser ganzen Geschichte, aber die flossen dann ein über den römischen Katholizismus, wurden sie dann verbreitet und mit fliegenden Fahnen auch vom Evangelikalismus übernommen, weil hier eben auch eine ähnliche Theologie verbreitet wurde, etwa von Wim Malgo, der in den 70er, 80er Jahren die Auffassung vertrat, also das Volk Israel, und damit meinte er das Volk, das sich dort sammelt im Nahen Osten, die sind sowieso Volk Gottes, also die brauchen sich auch gar nicht zu bekehren. Und dann gibt es eben auch Heiden, das sind wir, die müssen sich bekehren, aber alles zusammen ist das Volk Gottes. Ja? Das stellt das, was das Neue Testament sagt, auf den Kopf. Aber das ist heute Gang und Gäbe und heute hat, das ist auch durch Papst Franziskus dann genommen worden, inzwischen schon kurz nachdem er Papst wurde, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, lehrte er ganz klar, nein, wir dürfen nicht nur Christen und Juden dazu nehmen, sondern auch den Islam. Und damit haben wir dann auch von angeblich höchster römisch-katholischer Stelle dann eben die Lehre, dass alle drei Religionen den gleichen Gott hätten. Nicht? Die drei sogenannten abrahamitischen Religionen hört ihr heute von allen. Ja, immer wieder und immer wieder. Die Heilige Schrift spricht hier anders. Wer Christus nicht hat, wer nicht im Geist beschnitten ist, der ist nicht ein wahrer Jude, der ist nicht ein wahrer Israelit. Dieser Gemeinde hier in Smyrna sagt der Herr: Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Ist das nicht brutal? Einer Gemeinde zu sagen, brauchst keine Angst zu haben, kommt zwar ordentlich viel Leiden auf dich zu, aber brauchst keine Angst zu haben, fürchte dich nicht. Die Gemeinde, sie hatte Gefängnis zu erwarten, wie es hier heißt. Und Gefängnis, da müssen wir uns, wenn wir da von 10 Tagen denken, naja, das ist doch gerade mal, haben wir mal gesehen, wie es so in einem Gefängnis zugeht, ist vielleicht ganz interessant. Ein Gefängnis damals im Römischen Reich hatte eine völlig andere Funktion als heute. Heute wird man ins Gefängnis oder in eine, wie heißt das heute, Resozialisierungsanstalt oder sowas, eingesperrt und muss da eben ein paar Jahre fristen. Ein Gefängnis in römischer Zeit war nur dafür da, für die sogenannten Untersuchungshäftlinge. Ja? Also während der Zeit, bis sie dann den Prozess bekamen. Das war die Hauptfunktion eines Prozesses und dann war nicht klar, was rauskam am Ende des Prozesses. Da konnte rauskommen die Galeere, da konnte rauskommen irgendwelche Bergwerke, da konnte rauskommen, in die Sklaverei verkauft, da konnte auch der Tod rauskommen. Ja? Und zunächst ging es aber, das ging ordentlich römisch zu natürlich, kamen sie dann ins Gefängnis und wurden erst einmal gefangen genommen. Das sehen wir zum Beispiel bei Paulus, der war 2 Jahre in Caesarea. Ja, was war das? Das war Untersuchungsgefangenschaft. Und dann wurde er nach Rom überführt und da kam er dann ebenfalls wieder ins Gefängnis oder in Gewahrsam, ja, bis er dann wirklich umgebracht wurde. Ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Ich komme gleich nochmal auf dieses Fürchte nichts, aber gehen wir mal weiter erst im Text hier voran. Ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang und dann sei getreu bis in den Tod. Wisst ihr, wie Luther an dieser Stelle übersetzt? Hat jemand eine Luther-Übersetzung, eine alte? Luther übersetzt vorsichtiger. Er sagt, sei getreu bis an den Tod. Ja? Vom Griechischen her ist beides möglich. In den Tod ist sehr viel. Ob wir immer im Tod noch Herr unserer Sinne sind, ob wir da noch selbst über uns selbst bestimmen können, wissen wir nicht. Das hängt doch davon ab, wie es uns dann geht. Aber bis an den Tod. Und in dem Tod, bis an den Tod getreu, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Die Krone des Lebens, das ist der Lorbeerkranz, mit dem die Sieger geschmückt wurden. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Fürchte nichts. Warum nicht? Ihr Lieben, warum nicht? Warum sollen Sie nichts fürchten in so einer Situation? Das ist doch fast unmenschlich, oder? Schaut mal genau hin, was Johannes hier schreibt durch den Herrn. Vers 10 nochmal. Man überliest das nämlich gerne. Fürchtet nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Das heißt, was sagt der Herr hier? Er sagt, Junge, ob du es dir vorstellen kannst oder nicht, deine Leiden, die sind nicht sinnlos. Sondern es ist eine Prüfung, durch die du hindurchgehen darfst, damit du geprüft wirst. Das heißt, was dahinter steht, das ist die Erkenntnis, dass Gott alles lenkt und leitet. Wir sprechen ja gerne von Vorsehung in diesem Zusammenhang. Vorsehung meint zunächst einmal Vorauswissen Gottes. Aber das ist eben nicht ein Wissen, aha, ich weiß, was kommt. Sondern das ist, dass alles gelenkt wird von Gott. Dass er alles in deinem Leben ordnet. Und dass du auf diese Weise, ist von einer Krone die Rede, später werden wir noch lesen von Königen, von Herrschern, Märtyrern, die auf dem Thron sitzen in Offenbarung 20 und so weiter, dass du auf diese Weise durch dein Leiden an der Weltregierung des Herrn teilnehmen kannst. Gerade durch deine Leiden, durch deine Tiefen, durch die du hindurch musst. Krone des Lebens. Wie gesagt, das ist der Lorbeerkranz, den haben damals die Athleten bekommen. Aber er hat auch den Beiklang eben von königlicher Macht. Wir werden das noch sehen, wenn wir weiter in der Offenbarung lesen. Und dann sind diese Märtyrer hier. Diese Märtyrer von Smyrna. Eine Vorschau, sozusagen die erste Etappe. Auf die Heerscharen von Märtyrern, die um des Zeugnisses von Jesus willen und um seines Wortes willen getötet werden. Sie gehen durch den ersten Tod, durch den körperlichen Tod, durch den Leidtod. Aber was wird ihnen verheißen? Vers 11, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Gemeinde von Smyrna, das sind die Leidenden. Kommen wir jetzt zur Gemeinde von Pergamon. Ich habe sie genannt, die Kirche oder die Gemeinde Gottes und die Masse oder die Massengesellschaft. Man könnte ja meinen, jetzt, wenn wir von Märtyrern gelesen haben im Rahmen der Kirchengeschichte, schlimmer geht's nimmer. Aber wisst ihr, in Pergamon, da hatten die schon längst auch das Martyrium hinter sich. Da ist ja die Rede von jemandem, der schon gelitten hat, und zwar dem treuen Zeugen Antipas, so lesen wir es in Vers 13. Also Martyrium hatte die Gemeinde von Pergamon schon hinter sich. Pergamon, das war einst die Hauptstadt der Provinz Asia. Es war eine sehr reiche Stadt. Also wer mal die Gelegenheit hat, nach Kleinasien zu fahren, Pergamon ist wirklich eine Reise wert. Es waren fantastische, es sind bis heute herrliche Tempel dort ausgegraben, also prachtvoll sieht das aus. Und unter anderem waren da auch einige Altäre. Einer dieser Altäre, der steht jetzt in Berlin im sogenannten Pergamon-Museum. Daher kommt das, also Pergamus oder Pergamon, das ist die gleiche Stadt. Und der ist dort in Berlin wieder aufgebaut worden. Also wenn ihr dort mal hinfahrt, könnt ihr euch den mal anschauen in voller Größe. Da sind hier auf diesem Relief rund um den Tempel, also der war anders gebaut in Pergamon, als er hier aufgestellt ist. Die hatten nicht genug Platz im Museum und deswegen haben die so ein bisschen zusammengeschoben. Also das ging um den gesamten Tempel herum und das war so, der Kampf wurde dargestellt von den Chaosmächten, von den Mächten, ja, die das Chaos verursachen, zu den Göttern oder griechischen Göttern, die den Kosmos, also die Ordnung, bewirken sollten. Das war so ihre Vorstellung. Und die Ordnungsgötter, die mussten eben die Chaosgötter bezwingen. Und das war ein Tempel hier, das war ein Tempel von Zeus. Aber da gab es auch noch viel, viel mehr Tempel in Pergamon. Es war eine reiche, eine riesige Stadt. Und hier wird Pergamon genannt. Eine Stadt, in der, wie heißt es hier, getötet wurde, wo der Satan wohnt oder wo der Thron des Satans ist. Es gab natürlich immer wieder Leute, die gesagt haben, naja, was ist der Thron des Satans? Hier ist das dieser Pergamon-Altar, dann steht der jetzt in Berlin. Andere sagten, nee, das ist wahrscheinlich doch ein anderer Altar, weil in Pergamon ein großes Heiligtum war von dem Heilgott, dem griechischen Heilgott Aesculap. Im Grunde wissen wir es nicht, im Grunde ist es auch nicht so wichtig. Worum es geht, ist etwas anderes. Und das will Gott uns hier an dem Sendschreiben von Pergamon deutlich machen. Also nicht, dass wir so lange darüber nachdenken, was ist jetzt genau der Thron Satans. Berlin nennt sich heute die Hauptstadt des Atheismus, also wir haben nichts Positives über diese Stadt zu sagen. Aber das Gefährliche damals für die Gemeinde in Pergamon, das Gefährliche in der kirchengeschichtlichen Situation ist immer wieder auch für uns, dass wir uns anpassen an das, was in dieser Stadt los ist. Die Masse. Mitschwimmen mit der Masse. Hier in Pergamon erinnert uns der Herr an Bileam. Ich glaube, ich hatte die Geschichte schon mal erzählt. Wir hatten sie auch kürzlich mal, als wir das vierte Buch Mose teilweise besprochen haben, sind wir auch darauf eingegangen. Ich erinnere noch einmal. Bileam wurde beauftragt von dem König von Moab, von Balak, das Volk Israel zu verfluchen. Ging nicht. Bileam sagte, wie soll ich jemanden verfluchen, den Gott gesegnet hat? Geht nicht, ich kann es nicht. Aber ich gebe euch einen Tipp. Ladet die Leute ein. Verbrüdert euch mit denen. Hebt die Grenze zwischen Gemeinde, zwischen dem Volk Gottes und dem Nicht-Volk Gottes, den Heiden, auf. Verschiebt die Grenze ein bisschen. Das kann man am besten machen übrigens über Freundschaftsverhältnisse oder also zwischen Mann und Frau, ein ungläubiger Mann, eine ungläubige Frau oder umgekehrt. Oder auf Volksfesten, Na, und das passierte dann auch. Wir lesen es in 4. Mose 25. Die moabitischen Frauen luden die israelitischen Männer ein und da ging die Post ab. Es führte dazu, dass eine große Niederlage innerhalb des Volkes Gottes war. Aber was wichtig ist, das war der Rat des Bileam. Und jetzt könnte man natürlich denken, ja Mensch, was hat denn Bileam und damals, was in der Wüste passiert war, mit Pergamon zu tun? Pergamon, diesem Zentrum der Kultur Kleinasiens, da ging es doch um völlig andere Dinge. So etwa würde heute ein Religionswissenschaftler argumentieren. Aber wisst ihr, die Heilige Schrift blickt hindurch. Blickt durch die Oberfläche von irgendwelchen Phänomenen hindurch. Und dann zeigt sie auf, dass hinter den damaligen Volksfesten zwischen den Moabitern und dem Volk Gottes in der Wüste, zwischen irgendwelchen Verbrüderungen, zwischen den Nikolaiten, so wird diese Sekte hier genannt, ich komme gleich drauf und erkläre, was das ist, und den Christen. Und zwischen vielem, was heute an Vermischung da ist, ist im Grunde kein Unterschied. Und diese Linie, diesen Querschnitt durch die Geschichte zeigt hier die Heilige Schrift auf, geradezu in prophetischer Weise. Ja, wir sind vielleicht immer sehr stark an der Äußerlichkeit, mit der Äußerlichkeit beschäftigt. Und auch heute in der Missionswissenschaft, wir müssen auf die Kultur Rücksicht nehmen und die Kultur berücksichtigen. Natürlich musst du das, nicht? Ist doch gar keine Frage. Aber weißt du, das eigentliche Kernproblem ist, oder sonst wo, oder in Afrika oder so, sind genauso Sünder wie du und ich. Und sie brauchen genauso das Evangelium. Das ist die Kernbotschaft des Evangeliums. Und da gilt es für alle Menschen, in welchen Umständen auch immer sie leben, ob in welcher Kultur, in welchem kulturellen Kontext sie heute existieren. Und genau das wird uns deutlich hier gemacht an der Gemeinde von Pergamon. Die Gefahr, in der die Gemeinde von Pergamon war, war die Gefahr, sich anzupassen. Anzupassen an das, was ablief. Leute, da war viel Kultur drin. Nicht? Musik, Kunst, tolle Tempel, prachtvolle Gebäude. Ich habe es erzählt, ich war mal da mit Ute. Man ist beeindruckt, ja, das geht so an einem Berg schräg nach unten. Herrlich prachtvoll sieht das aus. Aber es ist der Thron Satans. Heute. Es geht nicht alles prachtvoll ab. Wisst ihr, ist euch das aufgefallen, wie sich der Herr hier vorstellt in der Gemeinde von Pergamon? Er stellt sich vor als der, der das zweischneidige Schwert hat. Diese Gemeinde hat in den Verfolgungen standgehalten. Sie hat Schläge, sie hat Diskriminierungen, sie hat Menschen verloren auch, sie hat standgehalten, sie hat Menschen aus ihren Reihen, wie den Antipas, hat sie dahingegeben, die wurden dann einen Kopf kürzer gemacht oder sonst wie erledigt. Das alles haben sie standgehalten. Aber in einem Punkt gaben sie nach. Sie hatten solche, wie heißt es hier, die Lehre der Nikolaiten, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Was war die Lehre der Nikolaiten? Nun, ich hatte gesagt, Pergamon war ja damals in Kleinasien. Die Religion, die damals da war, oder die Weltanschauung oder die Ideologie, die damals herrschte. Nein, das war nicht das Genderdenken, das war auch nicht der Atheismus, das war der Hellenismus damals. Und zwar in einer ganz besonderen Weise bei den Nikolaiten. Das waren in gnostischer Form. Nicht? Man machte eine sehr starke Trennung zwischen äußerlich und innerlich. In mir, da habe ich einen heiligen, einen göttlichen, einen irgendwie frommen Kern. Und das Fleisch, das vergeht sowieso, das ist nicht so wichtig. Ja? Gnostisches Gedankengut, was damals sehr stark populär war, was sehr, sehr geschätzt wurde. Und das kam dann in die Gemeinde hinein. Naja, wenn der Leib sowieso egal ist, auch dann kann ich auch Hurerei treiben. Es geht ja nur mit meinem Leib, hat ja meine Seele nichts mit zu tun. So trösteten sich diese Leute, denn in meinem Inneren, da habe ich sowas wie einen göttlichen Kern. Die Heilige Schrift ist sehr scharf, sehr deutlich dagegen. Und sagt, nein, du gehörst mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Wesen Gott. Und wisset ihr nicht, so muss Paulus einmal an die Gemeinde von Korinth schreiben, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und deswegen kannst du diesen Leib nicht nehmen und zu einer Hure gehen. Geht nicht. Schaut euch mal genau an, was hier steht. Vers 15 nochmal. So hast auch du solche. Also es gab einige, es gab nicht alle, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Der Herr ist sehr, sehr hart, sehr, sehr scharf in seiner, gerade in der Offenbarung, was ich hasse. Das ist keine Kompromissbereitschaft da. Und dann heißt es, tue Buße. Und jetzt wird die gesamte Gemeinde angesprochen. Diese Gemeinde hat einige Nikolaiten, aber die ganze Gemeinde hat sich hier zu beugen und zu sagen, Herr, wir waren zu wenig an deiner Wahrheit interessiert. Wir haben hier Kompromisse gemacht. Und wenn nicht Buße getan wird von der Gemeinde insgesamt, dann warnt die Heilige Schrift hier, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Ich hatte es schon mal gesagt, ich glaube in der ersten Stunde, nicht immer dann, wenn von dem Kommen des Herrn die Rede ist in der Offenbarung, geht es um seine Wiederkunft. Hier zum Beispiel nicht. Hier kommt der Herr zu dieser Gemeinde, ich sage mal im Gottesdienst. Und zwar mit dem scharfen, zweischneidigen Schwert seines Wortes. Das ist nicht die einzige Stelle. Wir werden noch einige mehr sehen. Ja? Also denken wir nicht immer, wenn vom Kommen des Herrn die Rede ist. Nein, der Herr kommt zu uns an jedem Sonntag. Im Geist. Durch seinen Heiligen Geist. Sonst komme ich rasch über dich und werde gegen die Gemeinde Krieg führen. Dann gibt es Krieg in der Gemeinde. Und zwar mit dem Schwert seines Mundes. Mit diesem zweischneidigen Schwert. So stellt sich der Herr hier vor. Tu Buße. Tu Buße, das... Wenn man das überhaupt noch hört heute, dann denkt man an Nichtchristen. Die müssen Buße tun, die müssen sich bekehren. Ich darf mal darauf hinweisen, dass selbst in unserem Heidelberger Katechismus steht, dass die Bekehrung etwas ist, was wir tagtäglich tun müssen. Natürlich musst du es einmal das erste Mal tun, ist ja klar. Aber es ist ein tägliches Ertränken unserer alten Natur, ein tägliches Kreuzigen, ein tägliches Töten der neuen Kreatur, um dann im neuen Leben, in Christus, aufzuerstehen. Und das gilt auch für Buße tun. Was sagt der Herr am Schluss? Wer ein Ohr hat, der höre, Vers 17, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet? Ihr Lieben, in jeder Gemeinde haben wir auch in einer Gemeinde haben wir uns nicht unbedingt anzupassen, so nach dem Motto, naja, das machen doch alle. Dass da alle das machen, ist kein Grund, dass es richtig ist. Sondern es geht auch hier darum, was sagt der Herr in seinem Wort? Auch hier gilt es darum zu überwinden, auch in der Gemeinde, aber natürlich auch im Blick auf das, was von dem Zeitgeist in die Gemeinde hineindrängt. Und dann sagt der Herr hier Folgendes, und das bitte achtet mal darauf: Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Was soll denn das? Und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Naja, okay. Und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen. An was ist bei diesem verborgenen Manna zu denken? Nun machen wir uns klar, was war das Manna? Das Manna war das himmlische Brot, das das Volk Gottes bekam während seiner Wüstenwanderung. An was denkt hier die Heilige Schrift? Antwort: Ich weiß es auch nicht genau, aber ich vermute, dass es zusammenhängt mit dem Abendmahl. Ich werde geben von dem verborgenen Manna zu essen, wer überwindet. Du hast dann Anteil an Christus. Und wenn hier vom weißen Stein die Rede ist, ach ja, vielleicht finden wir irgendwo draußen auf der Straße einen weißen Stein, aber wir müssen hier uns klar darüber sein, das war damals in jener Zeit völlig klar jedem, was bedeutete ein weißer Stein. Die Leute hatten, ich sag mal, so einen Pott, so einen Topf, sag ich mal, und da waren weiße Steine drin und schwarze. Und bei einem Gerichtsurteil hieß ein schwarzer Stein, du bist verurteilt. Und wenn du mehr schwarze Steine bekamst, etwa schon in Athen ist das bekannt, dann mussten die Leute aus der Stadt rausgehen. Dann hatten sie nicht mehr Bleiberecht in der Stadt. Also manche führenden Leute wurden so aus der Stadt heraus komplimentiert. Aber das war gang und gäbe, das war eine Art von Gerichtsurteil. Und weißer Stein, was heißt das? Du darfst bleiben. Du darfst in der Stadt Gottes bleiben. Ja, du hast Zugang zu dieser Stadt. Manna, das Brot vom Himmel, das Israel in der Wüste ernährte. Jesus sagte einmal im Johannesevangelium, wir lesen das in Johannes Kapitel 6, dass er das Brot vom Himmel ist. Er sprach hier von dem Manna, das wollte ja das Volk haben. Und er sagte, dass er das Brot, das wahre Brot vom Himmel ist, das Brot des Lebens. Was heißt das? Es kann sein, dass manchmal die Umstände in einer Gemeinde armselig sind, trostlos meinetwegen. Aber Jesus gibt denen, die überwinden, auch in einer solchen Situation, Kraft durch sein Wort. Und er offenbart sich ihnen dadurch ganz persönlich. Wer überwindet? Die Offenbarung ist an die Überwinder gerichtet. Überwinder sind die, die im Glauben durchhalten. Hier, auch nächsten Sonntag, empfangen wir wieder das Sakrament. Aber das alles ist nur eine Vorabschattung von dem, was einmal im Himmel auf uns zukommen wird, wenn wir das Hochzeitsmahl essen mit dem Lamm als seine Braut. Der weiße Stein, mit dem gab der Richter seine freisprechende Stimme. Ein weißes Täfelchen wurde bei Sportveranstaltungen dem Sieger überreicht. Du hast gesiegt, du hast überwunden. Aber es fällt hier noch etwas auf bei diesem letzten Satz. Es heißt ja hier, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Heißt das nicht auch, dass nur einer dich wirklich kennt? nämlich der Herr. Und sonst keiner in der Gemeinde. Was dich gerade bewegt, was dich gerade umtreibt, was dich auch gerade niederdrückt, wonach du in deinem Herzen schreist. Aber hier empfängst du einen Namen. Das heißt, hier darfst du auf den Herrn blicken. Und dass du ihm gehörst, das darfst du wissen. Das ist nicht Mystik, aber das ist von jemandem, der versöhnt ist mit Gott durch Christus. Durch den Glauben. Durch den Glauben hat er überwunden. Ephesus, die Gemeinde, ich sag mal, der Konventionellen, hat alles richtig gemacht, außer dass sie ihre Liebe, ihre erste Liebe verloren hat. Sonst war sie durchaus, Böse konnte sie nicht ertragen und Irrlehrer sowieso nicht. Die Gemeinde von Smyrna, die Gemeinde, die durch Leid hindurch musste, armselig, so sah es nach außen aus, aber sie war reich. Sie wurde verfolgt von religiösen Fanatikern, unterdrückt, terrorisiert, aber sie hielt durch. Und die Gemeinde von Pergamon, ja, die Gemeinde, die in der Gefahr steht, sich anzupassen. Anzupassen an die Masse. Anzupassen an die, die genauso leben, wo man sich anpasst an die Welt. In der Mode, im Auftreten, in der Kultur. Pergamon war berühmt, auch ich sagte es ja schon, für den Aesculap-Tempel und für die ganzen Heilkünste, die dort verrichtet wurden. Pergamon war eine bedeutende Stadt mit viel Kultur. Eben die Nikolaiten, die kommen übrigens nochmal vor, hier bei diesen Schreiben. Aber die drangen langsam in die Gemeinde ein. Ungemerkt. Einige, nicht überall, nicht jeder, aber einige. Nicht? Was sagt der Herr? Ich hasse sie. Ich hasse sie.